Der Predigtext steht im Matthäusevangelium Kapitel 17, 1 bis 9. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Vom römischen Dichter Petrarca wird einmal gesagt, er habe mit Freunden oder Bekannten eine Bergbesteigung gemacht. Und um sich und seine Mitbergsteiger zu motivieren, ist von ihm der Satz überliefert: Dort über den Wolken, so scheint es, liegt der Ort der Glückseligkeit. Wenn das so ist, fällt es einem vielleicht leichter, den Berg hochzukommen. Ort der Glückseligkeit. Oben ist Glück und Seligkeit. Und was ist unten? Naja, der mühsame Alltag. Es gibt von dem berühmten Maler Raphael ein Bild von unserer Bibelgeschichte. Da sieht man auch diesen Berg. Und oben auf dem Berg ist alles voller Licht. Jesus schwebt in der Luft. Auch Mose und Elia schweben da. Und das Interessante aber an dem Bild ist auch, dass auch das Tal gemalt worden ist. Und da sieht man dann das, was nach dieser Geschichte, die ich gerade gelesen habe, berichtet wird. Dass nämlich ein Vater mit einem schwerkranken Kind zu den Jüngern kommt, die nicht mit auf den Berg gegangen sind. Und sie bittet, diesem Kind zu helfen, aber sie können es nicht. Das ist wieder die bittere Realität in unseren Tälern, in denen wir Menschen uns in der Regel aufhalten. Unten das harte Leben, oben Licht und Herrlichkeit. Lassen Sie uns mal in Gedanken in diese Geschichte eintauchen. Stellen wir uns mal an die Seite dieser 3 Jünger, Johannes, Jakobus und Petrus, die mit Jesus auf den Berg gehen. Zunächst einmal sind wir unten im Tal. In der Geschichte wird gesagt, nach 6 Tagen, man weiß nicht genau, worauf sich das bezieht. Aber ich will mal diese Zahl 6 mal so im übertragenen Sinne gebrauchen. Wir Christen haben in der Regel 6 Lebensbereiche, in denen wir uns aufhalten. Da ist unsere Beziehung zu Gott, da ist unsere Beziehung zur Gemeinde, der wir uns gerade hier befinden. Da ist die Beziehung zu unseren Angehörigen, Partnerschaft, Familie, Eltern. Da ist die Beziehung zu den Freunden. Das kann auch der Verein sein, Hobby oder so etwas. Der 5. Bereich ist der Beruf, die Arbeit, die Tätigkeit. Und der 6. Bereich, meine Beziehung zu mir selbst. Gott, Gemeinde, Familie, Partnerschaft, Freunde, Beruf, ich selbst. 6 Lebensbereiche, die unser Leben so ausmachen. Manche haben ein bisschen mehr, manche haben weniger Lebensbereiche. Aber das, so sind es bei vielen Menschen. Nun ist es so, wir leben ja nicht einfach im Paradies. Und wenn Sie draußen unterwegs sind, dann gibt es auch da immer mal eine Baustelle und da, mal ist wieder eine weg, dann kommt wieder eine neue dazu. Und so gibt es auch in unseren Lebensbereichen immer wieder Baustellen. Es läuft da nicht immer alles perfekt und glücklich. Und auch bei mir gibt es immer wieder in unterschiedlichen Bereichen Baustellen. Und wie gehen wir mit diesen Baustellen um? Und es ist so ein bisschen auch in unserem Leben, so wie in der Realität draußen auch, wenn man an Baustellen nichts macht, dann werden es halt immer mehr mit der Zeit. Irgendwie muss man sich also auch mit diesen Baustellen in seinem Leben beschäftigen. Aber wie gehen wir die an? Vielleicht kann uns unser Text heute ein wenig helfen. Gehen wir einfach mal mit. Das Erste, was diese drei Jünger machen, sie lassen sich von Jesus führen. Es sind nicht sie, die den Vorschlag machen, ach Jesus, machen wir doch mal eine kleine Bergbesteigung. Nein, sie lassen sich von ihm führen. Im Lukas-Evangelium, wo die Geschichte auch berichtet wird, da wird noch gesagt, er wollte mit seinen Jüngern auf den Berg gehen, um zu beten. Und damit haben wir schon so einen ersten Aspekt angesichts dieser Baustellen, die es vielleicht in meinem, in ihrem Leben gibt, ist das erste einmal, sich an jemanden zu wenden, zu beten, sich im Gebet an den himmlischen Vater zu wenden. Diese Baustellen erstmal jemand anderem anbefehlen. Da, schau mal, so sieht's aus in meinem Leben. Da, da, da und da. Ich sag dir's. Als Zweitens führt Jesus jetzt seine Jünger weg aus dem Tal, weg von den Baustellen. Wir Menschen sind ja oft so gepolt, wenn es irgendwo Probleme gibt, muss man die sofort lösen. Sofort muss man überlegen, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Was Jesus hier macht, er führt jetzt mal seine Jünger weg vom Tal mit seinen Baustellen. Weg davon. Dahinter steckt der Gedanke, wir müssen erstmal Abstand gewinnen. Wir müssen irgendwo auch eine Klarheit gewinnen. Wir müssen Kraft gewinnen, wie wir mit diesen Baustellen umgehen. Er führt sie weg. Das kann konkret vielleicht bedeuten, dass man sich in diesem Jahr mal überlegt, wann habe ich mal eine Auszeit. Gerade auch eine räumliche Distanz ist manchmal auch hilfreich, wenn man Baustellen zu Hause hat, dass man mal wegfährt, weggeht. Vielleicht auch in ein Haus, was ein christliches Haus ist. Wir haben ja, ich weiß nicht wie viele, mindestens 200 Einkehrhäuser in Deutschland, christliche Häuser, wo man einkehren kann. Es gibt unzählige Freizeiten von einem Wochenende bis zu einer ganzen Woche, bis 14 Tage, wo man mal Abstand gewinnen kann und sich Zeit nehmen kann für Gott und von daher dann auch die Baustellen anzugehen oder auf sie zu schauen, aus der Distanz. Die Jünger werden auf den Berg geführt und dann wird es plötzlich ganz hell. Eine Lichterscheinung. Im Psalm 104 heißt es, wird über Gott gesagt, dass Licht das Kleid ist, das Gott anhat. Das Gewand Gottes ist aus Licht. Das Licht bedeutet hier jetzt, Gott kommt. Er ist gegenwärtig. Und die Jünger sehen, dass das Gesicht von Jesus anfängt zu leuchten wie die Sonne. In diesem Jesus begegnet der Schöpfer des Universums. Wir begegnen dem großen Gott, dem Herrscher aller Herrscher in diesem Jesus. Und das leuchtende Angesicht, das erinnert Sie vielleicht an etwas, was wir fast in jedem Gottesdienst hören, den Segen am Schluss, er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das leuchtende Angesicht ist, er wendet sich in freundlicher Weise uns zu. Segen bedeutet, trotz deiner Baustellen, ich bin für dich da. Vielleicht hast du manche dieser Baustellen auch selber verursacht, bist selber schuld dabei, aber ich lasse dich trotzdem nicht im Stich. Ich sage nicht, was du dir eingebrockt hast, das löffle bitte gefälligst selber aus. Nein, ich bin über dir, ich bin für dich da. Ich lasse mein Angesicht über dir leuchten. Dann wird berichtet, dass Jesus auch leuchtend weiße Kleider hat. In den jüdischen Schriften der damaligen Zeit werden manchmal so Leute beschrieben, nach ihrer Auferstehung. Also Menschen, die gestorben sind, die auferstehen und dann werden sie so beschrieben in der Seligkeit als Menschen mit leuchtend weißen Kleider. Wir haben hier also ein Hinweis auf ein Auferstehungsleben, dass es noch ein anderes Leben gibt als das, was wir hier auf der Erde führen. Ein Leben, das noch größer ist als unser irdisches Leben. Und von diesem Leben her kann Paulus in Römer 8 sogar sagen, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Damit werden die Baustellen nicht verharmlost, aber sie werden doch relativiert. Sie verlieren an Wert angesichts dieses Lebens, dieses neuen Lebens bei Gott, sind unsere vergänglichen irdischen Baustellen relativiert. Angesichts seines Segenszusage, ich bin für dich da, der Herrscher aller Herrscher ist auf unserer Seite, werden diese Baustellen relativiert. Und nach biblischem Verständnis ist ganz klar, dass der Wert und Sinn unseres Lebens an dem Leben oben hängt und nicht an dem Leben hier unten. Unser Wert hängt nicht davon ab, wie gut, wie schön, wie glücklich unser irdisches Leben verläuft. Und das kann uns helfen, dass wir merken, diese Baustellen, die manchmal so einen Riesenraum, wo wir denken, ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Es gibt noch viel Größeres und es wird noch viel Größeres kommen als das. Die Jünger sehen dann plötzlich, dass Mose und Elia bei Jesus sind und mit ihm sprechen. Mose ist ja so der Inbegriff des Gesetzes. Dem Mose wurden die Gebote übergeben am Berg Sinai. Und die Gebote, die sagen ja immer wieder, du sollst. Und das ist ja auch das, was wir auch immer wieder hören in den Dingen, die in unserem Leben nicht gut laufen. Dann kommt immer wieder dieses, du musst jetzt endlich was machen, du musst. Das Schöne ist hier, Jesus steht darüber. Nicht Mose leuchtet, Jesus leuchtet. Nicht, dass du sollst und du musst, hat das letzte Wort in unserem Leben und entscheidet, wie gut es war und nicht, sondern dieser Jesus steht darüber. Und dann wird auch der Elia erwähnt. Elia, der steht für die Propheten. Er war ein Prophet. Die Propheten hatten nicht in erster Linie Aufgabe, die Zukunft vorauszusagen, sondern sie hatten die Aufgabe, in ihrer jeweiligen Zeit das Gesetz des Mose neu zur Sprache zu bringen. Sozusagen diese Gebote zu aktualisieren, in die jeweilige Zeit hineinzusprechen. Dabei haben die Propheten auch immer wieder viel Ablehnung erfahren. Der Elia, der hatte auch immer wieder Baustellen. Der musste erleben, er hat eine großartige Botschaft zu verkündigen, eine Friedensbotschaft, und er wurde abgelehnt. Ja, man trachtete ihm sogar nach dem Leben. Das war eine seiner großen Baustellen. Und die war so groß, dass er meinte, er müsste daran zerbrechen. Er floh in die Wüste, legte sich hin und wollte nicht mehr und hoffte, dass er nicht wieder aufwacht. Das ist ja manchmal das Bedrohliche an solchen Baustellen in unserem Leben, dass man so Angst hat, wenn man die nicht in den Griff kriegt, dass man dann scheitern wird, dass man stürzen wird, dass man ins Bodenlose fällt, dass dann das Leben wertlos wird und dass das Leben zerbricht. Das Schöne ist dann, wenn man die Geschichte von Elias liest, dass dann ein Engel kommt und ihn versorgt. Er bekommt zu essen und zu trinken. Und was ich dann noch schöner finde, dass der Engel ihn weiter schlafen lässt. Also nicht gleich so, dass, jetzt ist es aber rum, jetzt ist schon 6 Uhr morgens, jetzt ist aber mal Zeit zum Aufstehen. Auf, du musst, du sollst, jetzt geht's aber los. Nein, er darf weiter schlafen. In unserer Geschichte steht auch Jesus über dem Elia und damit auch über dieser Angst zu scheitern, über der Erschöpfung, über dem ich kann nicht mehr, weil man immer mit irgendwelchen Baustellen beschäftigt ist. Nein, Gott will, dass wir behütet schlafen, sozusagen in seinen Händen, in seinen Armen ruhen. Und dann kommt diese Stimme Gottes. Diese Stimme will uns einen praktischen Hinweis geben, was wir dagegen tun können, wenn diese Baustellen uns bedrängen, wenn sie uns Angst machen und Sorgen machen. Diese Stimme, wenn man die Bibel liest, kommt ja schon vorher bei der Taufe von Jesus. Da kommt auch schon diese göttliche Stimme. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Aber hier sagt Gott einen kleinen Satz mehr als bei der Taufe von Jesus. Da sagt er nämlich, auf den sollt ihr hören. Auf den sollt ihr hören. Die Worte von Jesus sollen uns Hilfe sein, wenn die Ängste und die Sorgen kommen. Es gibt da eine schöne Geschichte aus dem Leben Martin Luthers. Da hat sich eine Frau an ihn gewandt als Seelsorger. Und die Frau, die hatte irgendwie Ärger mit ihrem Mann, soll ja manchmal vorkommen. Und der war, glaube ich, auch Bürgermeister und der hatte also alle möglichen anderen Dinge im Kopf. Und irgendwann im Zorn hat sie ihn mal verflucht. Und im Mittelalter war ja für alle klar, ein Teufel und all das, das gibt's natürlich. Und jetzt hat sie gedacht, sie hat so was Schlimmes gemacht. Sie hat ihren Mann verflucht, hat ihm den Teufel an den Hals gewünscht, im Zorn. Und jetzt denkt sie, jetzt ist bei ihr alles verloren. Wie soll sie da je Vergebung bekommen? Das war so ein Briefkontakt und Luther schreibt ihr und spricht ihr die Vergebung zu. Dann wendet sie sich aber später wieder an ihn. Ja, aber ich fühle mich immer noch schuldig und mein Gewissen klagt mich an. Sie kommt nicht zur Ruhe. Und dann hat Luther ganz klar gesagt, ja, aber wenn Jesus Christus dir Vergebung zuspricht, dann gilt das. Und dieses Wort steht über deinen Gefühlen. Und wenn dein Gewissen dich noch so oft anklagt, das ist nicht mehr die wahre Realität. Auf den sollt ihr hören, an diese Worte von diesem Jesus, daran festhalten, auch wenn diese Baustellen uns immer wieder verklagen, uns fertig machen wollen, uns Sorgen machen, Ängste machen. Die Frage, wie geht's weiter? Wir dürfen diese Worte von Jesus dagegen setzen, immer wieder neu. Und je öfter wir es tun, desto tiefer sinkt es auch in unser Unbewusstsein, in unsere Seele, in unser Gehirn. Diese Worte von Jesus. Dieser Jesus ist nämlich das Licht auf unseren Baustellen. Manchmal hat man ja Baustellen, wo nachts gearbeitet wird und da braucht man Licht, sonst macht es keinen Sinn. Er beleuchtet unsere Baustellen und er ist auch der Bauleiter. Auf den müssen wir hören, wenn wir uns unseren Baustellen zuwenden. Ihn immer wieder mit einbeziehen, ihn fragen. Und von seinen Worten, das sind sozusagen das Werkzeug, das Material, mit dem wir unser Leben bearbeiten, das möchten seine Worte sein. Wir blicken von Jesus Christus her auf unsere Welt, auf unser Leben. Wir haben sozusagen eine Christusbrille auf. Das ist unsere Perspektive. Und das ist eine gute und eine heilsame Perspektive. Die Jünger kommen jetzt, oder der Petrus kommt auf die naheliegende Idee, eine Hütte zu bauen auf dem Berg. Denn da oben ist es ja so schön. Am besten ist es ja, man geht immer weg von den Baustellen. Wäre schön. Ein Bekannter hat von mir mal gesagt, ach, er wird gerne mal in Kanada eine Insel kaufen. Da gibt es wohl manchmal so kleine Inseln zu kaufen. Und da will er dann halt leben. Weg von diesem ganzen Zeug und Stress. Und was soll das eigentlich immer in dieser Leistungsgesellschaft? Ich kann das gut verstehen, ja. Aber Hütten werden da oben nicht gebaut. Nein, der Lichtglanz endet und es geht wieder abwärts. Die Jünger haben die Stimme Gottes gehört und das haut die um. Oder hat es sie auch deshalb umgehauen, weil jetzt wieder die drohende Furcht vor den Baustellen kommt, wenn man vom Berg wieder runtergeht? Für manche Menschen ist der Sonntagabend der schlimmste Zeit in der Woche, weil die ganze Woche wieder vor einem liegt. Und dann finde ich so schön in dieser Geschichte, wie Jesus die Jünger, die da am Boden liegen, wie er sie so ganz liebevoll berührt. Und wie er sie aufrichtet, so wie er es in anderen Geschichten mit Kranken macht oder auch mit Verstorbenen. Und sagt, fürchtet euch nicht. Mit meiner heilenden und lebensschaffenden Kraft könnt ihr wieder nach unten gehen. Könnt ihr wieder zurückkehren in euren Alltag. Das ist unsere Aufgabe. Wir sollen nicht auf den Bergen bleiben. Nein, wir sollen uns auch diesen Baustellen stellen. Aber wir dürfen immer wieder auf diesen Berg gehen. Ich bin für dich da. Das Auferstehungsleben, das hast du bereits schon. Ich bin der Bauleiter. Meine Worte wollen dir helfen und Richtung geben. Mein Vater spricht dir seine Liebe zu. Zurück im Alltag. Wir wissen, der Herr der Welt ist da. Wir haben das Gebet und dürfen immer wieder unsere Baustellen dem Bauleiter hinlegen. Dieser Jesus sagt zu uns, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Amen.